Heute im Dialog Alfred Schier mit Andrea Ypsilanti.
Herzlich willkommen bei Phoenix.
Schönen guten Tag.
Chancenlos, Zählkandidatin. Auch in der eigenen Partei hat man das vor weniger als 2 Monaten noch gesagt. Jetzt sind Sie die strahlende Siegerin, die die SPD wieder ins Spiel gebracht hat. Haben Sie denn selber schon verdaut, was da in den letzten 8 Wochen passiert ist?
Ja, eigentlich schon, denn es kam ja mit Ankündigung. Wir haben ja einen langen Wahlkampf gehabt. Ich habe Wahlkampf gemacht im letzten Jahr, intensiv seit Sommer. Und wir haben festgestellt, unsere Themen kamen an. Die Umfragen wurden immer besser. Sie stiegen. Die Stimmung in der Partei wurde immer besser. Und da haben wir uns natürlich Hoffnung gemacht auf ein gutes Wahlergebnis. Dass es dann so gut wurde, wie es geworden ist, hat uns im Endeffekt auch ein bisschen überrascht. Aber wir freuen uns natürlich sehr darüber.
Die Andrea Ypsilanti war ja nicht immer so gelitten in der Partei. Ich darf mal Gerhard Schröder zitieren. Ich lasse mir doch nicht von den Ypsilantis meinen Kurs diktieren. Und von der Frau XY war da die Rede. Jetzt haben ausgerechnet Sie der SPD den Stolz, das Selbstvertrauen zurückgegeben. Sind Sie auch stolz drauf?
Ja, ich bin auf das Wahlergebnis stolz. Dazu muss ich sagen, es ist natürlich ein Verdienst einer Spitzenkandidatin, die einen langen Atem hat und ihre Themen ohne Abstriche zu machen, auch durchgehalten hat, auch mal gegen Widerstand in der eigenen Partei. Gleichzeitig ist es so, dass die Partei an einem Strang gezogen hat, auf den verschiedenen Ebenen, also von der kommunalen Ebene zur Landesebene, auf die Bundesebene. Alle haben gemeinsam Wahlkampf gemacht, alle haben gemeinsam die Themen besetzt, sodass da keine Irritationen waren. Und das war ein wunderbares Zusammenspiel. Da haben wir auch mal richtig gezeigt, was Solidarität in der eigenen Partei ist und welche Ziele man damit erreichen kann. Und jetzt freuen wir uns alle gemeinsam über dieses Wahlergebnis.
Und jetzt könnten Sie morgen Ministerpräsidentin sein. Sie müssten nur das Koalitionsangebot der Linken annehmen.
So einfach ist es nicht. Denn ich habe ja auch vor der Wahl immer eine klare Aussage dazu gemacht. Ich möchte an einer Mehrheit arbeiten jetzt. Ich werde das tun, die eine Mehrheit im Landtag stabil herstellt ohne die Linken. Dazu braucht es Gespräche, die werde ich führen. Ich habe einen Auftrag meines Landesvorstandes und meiner Fraktion, Gespräche zu führen mit FDP und mit Grünen. Und das werde ich jetzt tun. Erstmal Sondierungsgespräche, mal sehen, wie weit man kommt. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Dinge, die man erstmal erörtern muss, ob man zusammenkommt. Ich sehe da aber Chancen.
Gibt es denn irgendwelche Anzeichen von der FDP, die da Ihnen signalisieren, anders als es offen gesagt wird, doch, wir kommen vielleicht doch zu Ihnen?
Die gibt es im Moment leider nicht, aber deshalb muss ich trotzdem versuchen, das Gesprächsangebot zu machen und auch Spielräume aufzuzeigen und in der Hoffnung, dass sich noch etwas bewegt. Denn ich denke schon, dass die FDP überlegen muss, ob sie einer abgewählten Regierung, einem abgewählten Ministerpräsidentin weiterhin die Stange hält oder eben mit einem neuen Wählerauftrag, den ich für mich so begreife, einen Aufbruch in ein soziales, modernes Hessen wagt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will es Ihnen ja nicht ganz nehmen, aber ich zitiere jetzt mal Dirk Niebel, den Generalsekretär der FDP. Das ewige Anschleimen der Sozialdemokraten geht mir langsam wirklich auf den Zeiger. Und damit wir sehen, dass es nicht nur die Bundes-FDP ist, zitiere ich jetzt die parlamentarische Geschäftsführerin der hessischen FDP-Fraktion, Nicola Beer ist das. Wir weisen die SPD seit dem 27. Januar 2008 wie einen lästigen Verehrer quasi täglich zurück. Aber Frau Ypsilanti kann und will offenbar nicht verstehen, dass die FDP für eine Ampelkoalition nicht zur Verfügung steht. Also ich sage mal, irgendwann geht es doch gegen die eigene Ehre, wenn man da immer weiter Angebote macht und
ja,
wissen Sie, Angebetete reagiert so.
Ja, aber ich gebe trotzdem das erstmal nicht auf. Wie gesagt, ich habe da einen gewissen Hartnäckigkeitsfaktor und wir haben eine Wahl gehabt in Hessen und die Wählerinnen und Wähler hat einen Auftrag erteilt. Und ich finde, es ist die Pflicht der demokratischen Parteien jetzt zu sehen, wie sie zusammenkommen. Und ich möchte das probieren. Und nochmal, ich mache das Angebot an die FDP. Das wird nicht unendlich sein. Das wird auch nicht zu jedem Preis sein. Aber es wird ein Angebot geben, zu reden. Und die Gespräche haben ja noch gar nicht stattgefunden. Und das wird in den nächsten Wochen so sein. Und dann werden wir neu entscheiden. Aber wie gesagt, da haben Sie recht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt für die FDP, dass sich etwas bewegt. Und ich kenne auch die Diskussion in der Bundespartei. warten wir mal die Hamburg-Wahl ab. Ich glaube, dass da noch eine bestimmte Hemmschwelle gibt, was die Hamburg-Wahl betrifft. Und dann werden wir das in den nächsten Wochen beobachten, wie sich es entwickelt. Aber wie gesagt, ich nehme für mich den Wählerauftrag ernst und wahr. Und ich denke nicht, dass Roland Koch in Hessen weiter regieren darf nach diesem Debakel.
Jetzt haben Sie ja ein klares linkes Profil, haben auch ein klares Wahlprogramm gemacht. Da steht zum Beispiel drin Atomausstieg, da steht zum Beispiel drin Mindestlohn, da steht zum Beispiel drin gemeinsame Schule bis zum 10. Schuljahr. Mhm. Warum glauben Sie dann, dass Sie ausgerechnet diese Agenda mit der FDP umsetzen können?
Schauen Sie, es wird natürlich an verschiedenen Stellen auch einen Kompromiss geben müssen. Eins ist klar für meine Partei, und ich gehe davon aus, dass es für die anderen auch gibt, dass Identitätsthemen der Parteien nicht zur Disposition stehen werden. Aber in diesem Rahmen gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Aspekt, den man zusammen verhandeln kann. Ob es reicht für eine Koalitionsverhandlung, das muss man dann erörtern. Ich sage nochmal, zum Beispiel unser Programm Umstieg auf erneuerbare Energien ist ein riesengroßes Mittelstandsprogramm. Und da haben wir die Mittelständler und die Handwerker auf unserer Seite. Denn es geht nicht nur um die Umstellung von fossilen Energien auf regenerative Energien, sondern es geht auch um Energieeffizienz, es geht um Gebäudesanierung. Und da haben wir, wie gesagt, ein großes Mittelstandsprogramm in Auftrag. Und da muss die FDP überlegen, ob sie daran teilhaben will.
Jetzt ist ja die Situation in Hessen so verfahren wie noch selten in der Bundesrepublik Deutschland. Gibt es da nicht eine Art staatsbürgerliche Pflicht aller Parteien, da über den Schatten zu springen? Sie sagen das jetzt in Richtung FDP. Das kann man natürlich auch in Sachen SPD und in Sachen Ypsilanti sagen. Dann muss die SPD halt vielleicht über ihren Schatten springen und eine große Koalition mit der CDU machen, auch wenn die dann am Ende den Ministerpräsidenten stellt und sie nicht Ministerpräsidentin werden.
Aber ich glaube, das wäre das Allerletzte, was man den Wählerinnen und Wählern vermitteln kann, dass es eine Regierung gibt und einen Ministerpräsident, der abgewählt wurde, aber die neue Regierung stellt. Und dass eine Partei, die einen hervorragenden Wahlkampf gemacht hat, die für ihr politisches Projekt, und da lege ich auch viel Wert drauf, wir sind für das politische Projekt gewählt worden, das wir angeboten haben. Soziale Gerechtigkeit in Fragen Mindestlohn, Arbeitnehmerrechte, eine andere Unternehmenspolitik, in Frage Chancengleichheit in der Bildungspolitik, alle Kinder mitzunehmen, in der Frage Umsteuerung in der Energiepolitik. Das sind wir, das kann man an den Kompetenzwerten ablesen. Dafür sind wir gewählt worden. Und dieses Projekt aufzugeben zugunsten eines Wahlverlierers, das kann man niemandem vermitteln.
Sie sagen das jetzt ja auch hier mit einem gewissen Stolz. Wir sind für dieses Programm hier gewählt worden. Inwieweit ist das denn ein Vorbild auch für die Bundes-SPD? Also seht her, man kann auch mit einem dezidiert linken Programm, nicht Mitte, sondern links, nicht Agenda 2010, sondern soziale Gerechtigkeit, mit so einem Programm kann die SPD gewinnen.
Ich würde das gar nicht so unvermittelt unterschreiben, dass das ein dezidiert linkes Programm ist, sondern es ist ein Programm, das ich immer beschrieben habe, ein Programm der sozialen Moderne. Wir sind eine reformfreudige Partei in Hessen. Wir sind aber, was die Reformen angeht, immer so ausgerichtet, dass sie für die Mehrheit der Menschen zu besseren Lebensverhältnissen führt. Das heißt, sie müssen sozial grundiert sein. Und das ist schon ein Rezept auch für die Bundesebene. Und das findet auch Zustimmung auf der Bundesebene. Schauen Sie, wir haben einen Hamburger Parteitag gehabt. Da sind wir die ersten Schritte gegangen, auch mal in der Frage soziale Gerechtigkeit neu zu justieren.
Das hat man allgemein so interpretiert, als die SPD rückt nach links. Ich weiß nicht, ob Sie das unterschreiben wollen.
Ja, schauen Sie, das sind die Kästchen, denen man so gerne denkt. Aber ich denke, es ist an der Zeit.
Ja, man muss die Welt ein bisschen ordnen, damit man sie versteht.
Ja, aber wenn man da drin verharrt und einem dann nichts mehr Neues einfällt, weil man darin verharrt, halte ich es nicht für produktiv, sondern wir müssen einen produktiven Weg nach vorne finden. Und den halte ich in der Tat mit einem Reformprojekt in die soziale Moderne für gegeben. Ich kann das auch sehr genau beschreiben. Wir haben das in Hessen beschrieben und wir haben in Hessen damit einen Wahlerfolg erzielt, und zwar einen sehr großen. Und das als Auftrag an meine Bundespartei kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir diskutieren darüber und es sind viele Elemente, die wir in Hessen umgesetzt haben, die in der Bundespartei vollkommen Konsens sind. In der Frage der Bildungspolitik zum Beispiel, auch in der Frage der Mindestlöhne haben wir alle an einem Strang gezogen. Und deshalb sehe ich eine gute Chance, in diese Richtung auch weiterzugehen. Kurt Beck hat den Aufschlag gemacht in Hamburg auf dem Parteitag. Und da sind wir ganz nah beieinander.
Ein Ziel dieses Ansatzes war es ja auch, endlich mal eine Antwort auf die Linkspartei zu haben, sich von der Linkspartei nicht immer nur treiben zu lassen. Das Wahlziel, die Linke aus dem Parlament zu halten, haben Sie nicht erreicht.
Schauen Sie, aber es ist wirklich nur knapp verfehlt. Und ich glaube trotzdem, dass es mit unserem Konzept gelungen ist, die Linkspartei so klein zu halten, wie sie nun geworden ist, mit 5,1%. Es ist so ein knapper Einstieg in ein Landesparlament. Da haben doch alle der Partei in Hessen, gerade in Hessen, viel mehr zugetraut. Und sie so klein zu halten, halte ich für einen großen Erfolg. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass sie nicht reingekommen wäre, wenn Roland Koch und auch übrigens die FDP sie nicht immer wieder thematisiert hätten. Denn sie haben im Wahlkampf eigentlich keine Rolle gespielt. Sie waren wahlkampfmäßig nicht präsent. Sie haben Plakate geklebt. Sie haben auch von den Personen her keine große Präsenz in Hessen gehabt. Sie wurden allerdings immer wieder thematisiert. Ich habe mir gesagt, ich halte das für einen Fehler. Lasst uns einen Wahlkampf machen, der die Konzepte der großen Parteien und der kleinen Parteien mit ihren Profilen herausarbeitet. Hat er nicht gemacht. Und das ist auch ein Stück das Verschulden der CDU, dass es so gekommen ist.
Jetzt wollen wir uns ja hier nicht nur mit der aktuellen politischen Situation.
Spannend,
natürlich, natürlich. Da haben Sie mit dafür gesorgt. Ja. Sondern wir wollen auch mal schauen, wer ist eigentlich diese Andrea Ypsilanti? Also auf den ersten Blick, sage ich mal, Soziologiestudium, das sieht ja aus wie typische Akademiker- und Politikerkarriere. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das genaue Gegenteil der Fall. Sie kommen, ihr Vater war Arbeiter bei Opel und ich glaube, Sie sind die Erste, die in Ihrer Familie überhaupt Abitur gemacht hat.
So ist es, ja. Also ich habe ganz und gar nicht eine Laufbahn, wo man sagt, das wird mal, die hat eine Chance in der Politik. Ganz im Gegenteil. Also ich musste um alles, was ich heute erreicht habe, hart kämpfen. Übrigens auch über zum Abitur. Es war eben für Mädchen...
Kämpfen mit ihrem Vater? Damit,
mit den Eltern natürlich. Ja. Also meine Mutter war Hausfrau, die lebt nicht mehr. Mein Vater war Opelarbeiter. Wir waren drei Mädchen. Und ich komme aus dem typischen Arbeitermilieu, das ist für Mädchen nicht vorgesehen, dass sie irgendwie studieren und Karriere machen, sondern Mädchen, die sollten schon ordentlichen Beruf lernen, das war damals ja schon so. Aber die Sparkasse war so der Höhepunkt für Mädchen, eine Lehre bei der Sparkasse. Und ansonsten heiraten sie sowieso mal und kriegen Kinder. Und da muss man nicht studieren. Das war so die vorherrschende Meinung, der ich mich nie untergeordnet habe.
Haben Sie jetzt nach dem Wahlerfolg mal mit Ihrem Vater darüber gesprochen? Ist er stolz auf Sie? Hat er vielleicht sogar gesagt, Mensch, gut Mädchen, dass du dich damals gegen mich durchgesetzt hast?
Na, so weit würde er, glaube ich, nicht gehen. Aber er ist trotzdem stolz auf seine Tochter. Er kann stolz auf alle drei Töchter sein. Die haben alle in ihrem Leben etwas vollbracht. Und es schwankt so zwischen Stolz und auch Besorgtheit. Ja? Schaffen das Frauen? Hat er die gleichen Hemmungen, die manche Männer auch noch haben in der Politik? Können das Frauen? Aber er traut es mir jetzt zu und er ist sehr stolz darauf und begleitet das mit großem Wohlwollen.
Sie haben ja dann Abitur gemacht, aber dann nicht studiert, sondern haben als Sekretärin gearbeitet, waren drei Jahre lang Stewardess bei der Lufthansa. Ich sag mal, da sind alle möglichen Karrieren möglich, aber eigentlich nicht das, was dann aus Ihnen geworden ist. Warum haben Sie diesen Weg zunächst mal gewählt?
Ich habe ihn gar nicht so bewusst gewählt, sondern bei uns zu Hause gab es eine Regel. Wer arbeitet, ist in der Gewerkschaft und wählt SPD. Nicht, dass meine Eltern jetzt groß politisch engagiert gewesen wären, gar nicht, aber das waren so die Regeln im Arbeitermilieu. Man war in der Gewerkschaft und man hat SPD gewählt. Und als ich dann gearbeitet habe, bin ich natürlich auch in die Gewerkschaft eingetreten, damals ÖTV, Stewardess, und habe mich auch engagiert. Bin dann ins Ausland gegangen, fast zwei Jahre. Und als ich zurückkam, habe ich dann erst mein Studium angefangen. Da war Gewerkschaftsarbeit nicht mehr so das Richtige. Und ich war natürlich auch politisch interessiert an der Universität. Und dann ist mein Weg eben in die SPD gegangen.
Sie haben das jetzt ein bisschen so auf diese politische Karriere abgehoben, aber... Das ist doch was anderes. Irgendwann später haben Sie entschieden, ich studiere jetzt Soziologie. Aber als Sie Abitur gemacht haben, da gingen Sie ja einen ganz anderen Weg. Also Sekretärin, Stewardess, Sie
geheiratet.
Daher stammt auch der Name Ypsilanti. Ihr Mann war Grieche. Mit ihm sind Sie nach Madrid gegangen. Das ist doch irgendwie eine ganz andere Person, ein ganz anderer Weg. Eine Frau, die Stewardess wird oder Sekretärin wird, ihrem Mann nach Madrid folgt und die Andrea Ypsilanti, die mir jetzt gegenübersteht und Ministerpräsidentin werden will.
Ja, aber wissen Sie, ich habe eine Biografie, die haben viele Frauen. Planen, zumindest war das in meiner Zeit so, planen ihre Karriere nicht so stringent. Bei Frauen ist es oft so, dass im Laufe ihrer Biografie sich für irgendeinen Weg entscheiden. Und das war bei mir auch so. Ich habe ja nicht Stewardess gewählt, weil es ein Traumberuf ist, sondern ich wollte eigentlich immer studieren. Und auf dem Weg dahin habe ich erst mal gearbeitet, weil ich nicht wusste, wie soll ich es auch finanzieren. Und Dann kam eben auch eine politische Nachbildung, sage ich mal, ja, die auch Spaß gemacht hat. Und das Soziologiestudium, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das politische Engagement an der Universität, das mir Spaß gemacht hat. Das war so eine langsame Entwicklung.
Ein Wort noch zu Ihrer Ehe, die ist inzwischen geschieden. Ihr Geburtsname ist Dill. Warum haben Sie denn den Namen Ihres geschiedenen Mannes behalten?
Weil damals war es noch so, dass die Frauen den Namen ihres Mannes angenommen haben und ich war dann auch schon politisch aktiv. Man kannte mich unter diesem Namen und ich wollte eigentlich
auch was nicht so schlecht mit dem
Bekanntheit. Y. Es sah nett aus, ne, das rote Y. Ja, es ist mittlerweile auch eine Rarität geworden. Ich wollte dann einfach auch nicht in der Bekanntheit von vorne anfangen.
Haben Sie das selber dann als einen gewissen Bruch in Ihrem Leben empfunden, diese Entscheidung? Da waren Sie eben fast 30. Ich fange jetzt nochmal an zu studieren, studiere Soziologie.
Ja, natürlich, das war ja auch nicht einfach. Wenn man so lange aus dem Bildungsbereich raus ist, also Schule weg und so, und gearbeitet hat, dann nochmal wirklich einzusteigen und die Hirnzellen zu motivieren, auch wieder intensiv wissenschaftlich zu arbeiten, das war schon auch an manchen Stellen nicht einfach. Ich kann mich erinnern, dass ich in dem Fach Mikroökonomie auch zweimal durchgefallen bin. Aber trotzdem.
Ja, Hessen ist geschafft. Ja, mehr Makroökonomie dann.
Ja, ich habe es geschafft und war auch dann auch darauf sehr stolz. Ich hatte auf der anderen Seite auch die Ruhe, ich hatte die Welt gesehen, ich habe schon viel gemacht. Ja. Ich wusste, dass das jetzt meine Aufgabe ist, das Studium. Ich habe mich dem vollkommen und komplett gewidmet, neben meiner politischen Arbeit, sodass ich das dann ganz gut bestehen konnte.
Ihre Diplomarbeit hat fast schon prophetischen Charakter, Thema Frauen und Macht. Was für ein Verhältnis haben Frauen denn zur Macht?
Also es ist übrigens eine interessante Geschichte, diese Diplomarbeit. Ich wollte, damals als ich studierte, gab es den ersten Frauenlehrstuhl an der Universität Frankfurt, also den ersten feministischen Lehrstuhl. Bis dahin gab es das noch nicht. Und alle Frauen, die politisch engagiert waren, sind dahin und haben erstmal feministische Wissenschaften studiert. Und ich wollte eine Arbeit schreiben, warum Frauen immer an Karriere gehindert werden, dass sie keine Karriere machen konnten. Und eine Professorin sagte dann, ich glaube, das ist nicht dein Thema. Guck dir doch mal an, es gibt ja Frauen, auch Ältere, die haben es zu etwas gebracht. Guck dir doch mal den Lebensweg dieser Frauen an. Und dann habe ich meine Diplomarbeit umgestellt und habe darüber geschrieben, warum manche Frauen Karriere machen konnten.
Haben Sie die dann auch quasi angeguckt und gesagt, so mache ich das jetzt auch?
Ich habe darüber gelesen, ich habe sie interpretiert, ich habe mir Interviews angeguckt. Das war eine sozialpsychologische Arbeit. Und dann habe ich also von Sängerinnen über Politikerinnen alle möglichen Frauen untersucht und habe sie Generationen eingeteilt und habe festgestellt, dass es ganz wichtig war, dass Frauen einen anwesenden Vater hatten, an dem sie sich orientieren konnten, zum Beispiel.
Obwohl der eigentlich nicht mal wollte, dass sie...
Es gab eine Gruppe von Frauen, die hat einen Vater, der sie gefördert hat. Das waren die, die es am leichtesten hatten. Und eine Gruppe von Frauen, zu der Kategorie würde ich mich zählen, die nicht als den Vater als Vorbild hatten, sondern die Abgrenzung zur Mutter. Also so will ich es nicht haben, sondern ich hätte es gerne anders.
Haben es Frauen in der Politik, Frauen, die nach Macht streben, einfacher, seit Angela Merkel Kanzlerin ist?
Nein.
Ein schönes Vorbild.
Ja, sagen wir in der Art und Weise, wie sie es geschafft hat, dahin zu kommen. Ja, andererseits, also ich teile jetzt nicht ihre politischen Aussagen und ihre politischen Konzepte, aber ich denke schon, mit Frauen kommt ein bisschen anderer Führungsstil. Sie hat mich da auch an manchen Stellen enttäuscht, aber klar, die Frauen brauchen Vorbilder. Auch was die Machtoption angeht und vor allem auch, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Denn es gibt ja eine Schwelle von Frauen, da gehen sie nicht drüber, weil die Anforderung, Familie zu haben und eine Karriere gleichzeitig zu haben, eine ihre Herausforderung ist. Also ich sehe das auch an mir. Und natürlich in der Politik ist die Sphäre und die Regeln und die Rituale sind alles männliche Rituale.
Und sich Sitzungen bis nach Mitternacht.
Zum Beispiel Sitzungen bis nach Mitternacht. Zum Beispiel, wenn alle fertig sind, gehen wir trotzdem noch ein Bier trinken. Und Schlaf brauchen wir nicht viel, weil zu Hause ist ja auch alles erledigt. Das haben Frauen sehr oft nicht. Ja. Und ich lege sehr viel Wert drauf, dass ich ja auch noch Familie habe, um die ich mich kümmern will. Ganz bewusst also auch mein Kind erziehen will, ganz bewusst.
Zwölfjähriger Sohn, Konstantin, Sie leben mit Ihrem Partner zusammen seit 15 Jahren.
Und mit einer befreundeten Familie. Also wir haben eine Großfamilie, wir sind 4 Erwachsene.
3 Kinder, 2 von der Kinder. So eine Art WG, das müssen Sie jetzt mal erklären. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir haben einen gemeinsamen Haushalt. Wir bewohnen ein Familienhaus, haben einen gemeinsamen Haushalt und erziehen die Kinder mehr oder weniger zusammen. Klar haben die Kinder ihre Eltern als Ansprechpartner, aber trotzdem, das kann man dann nicht mehr teilen. Ja? Wenn ich morgens Frühstück mache, mache ich für alle Frühstück, nicht nur für meinen Sohn. Ja? Und Schulbrote werden dann für alle gemacht. Also das ist insofern was ganz Interessantes, dass es uns allen vier möglich ist, berufstätig zu sein. Mhm. Wir sind alle vier berufstätig. Und die Kinder haben trotzdem Ansprechpartner. Es ist jemand zu Hause am Abend. Es braucht nicht so viele Absprachen. Und ich glaube, ich habe das auch nur machen können, weil es diese große Familie gibt. Mhm. Durch die große Unterstützung darin auch.
Gibt es da so eine Art Wochenplan? So, was weiß ich, wann sind Sie dran mit Kochen?
Das war früher, als die Kinder noch klein waren und das alles noch ein bisschen überschaubarer war. Auch von meinem Job her hatten wir, klar, Kochdienste. Ich war immer donnerstags und samstags dran. Und Einkaufen wurde aufgeteilt und jetzt haben wir es uns ein bisschen erleichtert. Jetzt haben wir noch eine Haushaltshilfe, die viel abnimmt, weil die Kinder brauchen ja viel Zuspruch und wir haben auch eine Lücke zwischen 5 Uhr abends und 7 Uhr, wo noch nicht wirklich die Erwachsenen auch immer zur Verfügung sind. Das muss abgedeckt werden. Wir haben die gleichen Probleme, wie Familien mit Kindern haben. Ja? Also da muss eine Schule her, da muss ein Hort her, da muss eine Tagesmutter, musste früher her. Ja? Die ganzes Netzwerk, was eine Familie braucht, um berufstätig zu sein, das Problem hatten wir auch oder haben wir auch noch.
Kann ich mir vorstellen, dass das mit dieser Wohngemeinschaft das ein bisschen einfacher macht. Trotzdem, wie ist die Arbeitsteilung mit Ihrem Mann? Hat er gesagt, ich stecke in meiner Karriere etwas zurück und unterstütze dich?
Ja, also mein Mann war ja auch politisch aktiv. Das hat
auch
er,
in der SPD, sie waren zusammen bei den Jungsozialisten.
Ja, das hat er zurückgestellt. Er ist berufstätig, er ist vollberufstätig.
Das ist, glaube ich, Kulturbeauftragter in Hanau.
Genau, und das geht dann eben, also zwei und auch noch ehrenamtliche Politik, das ginge nicht. Und er hat jetzt entschieden, Job und Familie. Hm.
Welche Rolle spielt er in Ihrem Team im Wahlkampf? Unterstützt er Sie? Berät er Sie? Besprechen Sie vorher politische Themen?
Nun, er ist ein politischer Mensch und wir besprechen zu Hause am Küchentisch oft in der großen Familie, sogar mit den Kindern, Politik. Und da er ein kluger Politiker ist, hat er mir auch schon viele kluge Ratschläge gegeben, natürlich. Und die nehme ich auch gerne an.
Mhm. Schreibt er Ihre Reden? Ich frage das deswegen.
Ich weiß, warum Sie fragen.
Ja, das müssen wir jetzt kurz erklären. Also, es gibt da eine Szene am Wahlabend. Da haben Sie sich bei Ihren Anhängern bedankt. Die schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Da steht Ihr Mann rechts hinter Ihnen. Mhm. Und es sieht so aus, als ob er synchron Ihre Rede an die Anhänger mitspricht. Mhm. Wir schauen uns das jetzt an und dann danach reden wir drüber.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, Freunde, alle, die hier mitgekämpft haben, wir sagen heute Abend, die Sozialdemokratie ist wieder da. Wir haben, vielleicht kann man das Mikro ein bisschen lauter machen, dass ich nicht so da reinschreien muss. Geht es mit dem Hochzuschlag? Ja. Wir haben für eine andere politische Kultur in diesem Land gekämpft und wir haben gewonnen, Genossinnen und Genossen. Wir haben die richtigen Themen gesetzt. Wir haben gezeigt, dass man mit dem Thema Gerechtigkeit für alle, für die Kinder in der Bildung, für die Menschen, die arbeiten mit Mindestlöhne, für die Umwelt mit erneuerbaren Energien und eben mit einer anderen politischen Kultur Wahlen gewinnen kann. Und das gilt auch für die Bundesebene, meine Damen und Herren, liebe Genossen. Ich weiß, dass ihr seit einem halben Jahr mit mir in den Wahlkampf gezogen seid, vor Ort gekämpft habt, auf der Straße noch die letzten drei Tage. Und ich danke auch den Mitgliedern meines Zukunftsteams, die auch keine Termine ausgelassen haben. Und ich danke vor allem auch den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und ich sage an dieser Stelle, die haben nicht wirklich jede Stunde gezählt, wo sie im Büro gesessen haben. Wir haben gemeinsam
Ja, also das war der Wahlabend. Haben Sie die Rede zusammen geübt zu Hause?
Wissen Sie, ich hatte so zwischen 200 und 300 Terminen und ich glaube, es waren nicht mehr als drei, bei denen mein Mann anwesend war. aber er hat natürlich meine Reden, Teile davon gehört im Fernsehen. Ja. Wir haben über Teile auch geredet und ich habe mir natürlich auch gesagt, ist das ein guter Satz? Ja. Aber meine Reden, wenn sie wirklich gut sind, muss man die selber schreiben. Das habe ich auch getan.
Also ist ja auch
seine enge Verbundenheit mit seiner Frau.
Ist ja auch nichts Ehrenrühriges, sich von seinem Mann helfen zu lassen. Ich gucke da mal nach Amerika. Bill Clinton hilft seiner Frau auch beim Wahlkampf und im Moment sieht es ja gar nicht so schlecht.
Ich bin sehr stolz auf diesen Mann, der so viel investiert in die Karriere seiner Frau.
War das eigentlich in der Familie für Sie persönlich und in der Familie eine schwere Entscheidung, als Sie irgendwann mal gesagt haben, ja, ich kandidiere für den Landesvorsitz, ja, ich mache die Spitzenkandidatin. Auch für Sie selber kriege ich das mit der Familie auf die Reihe?
Ja, das war eine schwere Entscheidung. Also dieses Landesvorsitzenden, das war noch einigermaßen okay, wenn es auch eine schnelle Entscheidung war, aber das war damals nach dieser verlorenen Wahl, 2003, wo wir bei 29% waren, das war ja sehr hart, da war der Andrang, sage ich jetzt auch mal ganz selbstbewusst, das zu übernehmen, nicht besonders groß. Ich habe das dann gemacht, ich wurde von vielen gebeten, es zu tun, habe das gemacht. Die Frage der Spitzenkandidatur hat natürlich eine ganz andere Qualität, weil das verändert das Leben. Und das haben wir zu Hause natürlich schon intensiv hin und her diskutiert mit allen. Und ich musste mich natürlich auch erstmal der Solidarität der gesamten Familie versichern. Mhm. Wenn man so ein Projekt angeht, braucht man einfach Unterstützung. Auch die meines Kindes.
Was sagt er denn? Findet er das toll, dass die Mama da ständig im Fernsehen ist und ständig unterwegs ist? Oder sagt er eher, ach, das ist...
Mal so, mal so. Ja, also einerseits gibt es Momente, da ist er sehr stolz auf seine Mutter. Und dann gibt es natürlich wieder Tage, wo er mich vermisst. Ja, und er hätte mich lieber öfter zu Hause. Also das ist schon schwankend. Mhm.
Ihr Sohn geht auf ein privates Gymnasium, das ist im Wahlkampf auch thematisiert worden, weil die Aussage war dann relativ klar, die Andrea Ypsilanti, die redet politisch anders, als sie privat handelt. Politisch fordert sie die Gemeinschaftsschule und wenn es dann ums Eingemachte, um den eigenen Sohn geht, dann ist das private Gymnasium besser.
Das war nicht das Thema des Wahlkampfes, als es sich zugespitzt hat, sondern ich habe immer dazu gestanden. Ich habe immer gesagt, ja, mein Kind geht auf dieses Gymnasium, denn ich brauche eine Ganztagsschule. Ich bin eine berufstätige Mutter, die nicht den Mann zu Hause hat, der das Kind mittags betreut und versorgt, mit ihm lernt. Ich brauche eine verlässliche, pädagogisch gute Ganztagsschule. Wo ist eine im näheren Umfeld? Und es gab eben die im näheren Umfeld, auf die er jetzt geht. Ich habe immer dazu gestanden, ich habe mir gesagt, es darf aber kein Privileg sein von denen, die es sich leisten können. Und deshalb ist ja mein ausgesprochener Kampf auch um die Ganztagsschule. Alle Eltern, die berufstätig sind, brauchen eine gute Ganztagsschule. Und das ist mein ganz großes Anliegen. Deshalb bin ich da so engagiert. Das Problem war, dass es Veröffentlichungen gab, wo wir wohnen, wo die Schule ist. Und das fand ich schon ein bisschen hart.
Jetzt habe ich ja jedes Verständnis für diese Argumentation, dass Sie dann eine Ganztagsschule brauchen. Ich möchte trotzdem aber noch mal drauf zurückkommen. Ja. Es wird im Zweifelsfall ja häufig ein Argument geben, warum ein privates Gymnasium für jemanden besser ist, wenn er sich das leisten kann. Ja. Insbesondere dann, wenn die Alternative dazu eine staatlich verordnete Gemeinschaftsschule ist, die bei vielen Menschen nicht so sehr auf Begeisterung stößt. Und das ist ja eines der gravierendsten Argumente gegen die Gemeinschaftsschule, dass man sagt, dann erst recht werden die privaten Gymnasien einen Boom erleben, bei denen die sich leisten können und dann haben wir wirklich eine Zweiklassengesellschaft. Hier die Reichen in einem privaten Gymnasium und die anderen, die dürfen in die staatliche Gesamtschule.
Ich bin der festen Überzeugung, wenn es ein staatliches Angebot ist, was endlich mal den Bedürfnissen der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder, übrigens auch den Bedürfnissen der Lehrer entspricht, dass es die Schule ist, die gesucht wird. Wer gibt schon freiwillig Geld für eine private Schule aus, wenn es ein hervorragendes Angebot gibt? Der Run auf die privaten Schulen ist, es gibt keine guten Ganztagsschulen. Es gibt gute Ganztagsschulen, es gibt viel zu wenig gute Ganztagsschulen. Der Run auf die privaten Gymnasien ist auch, dass es im Moment ganz schwer ist, eine Gesamtschule zu finden, eine integrierte Gesamtschule mit einem Ganztagsangebot. Der Run auf Gymnasien ist, wer in der vierten Klasse nicht aufs Gymnasium geht, wird es danach kaum schaffen. Das ist alles ein Problem, was wir im Moment im Bildungssystem haben und das müssen wir lösen. Und dann denke ich, dass die privaten Schulen haben die genauso einen Zulauf und ich sehe da überhaupt keine Konkurrenz.
Jetzt sind wir ja über den Umweg über Ihren Sohn doch noch mal in die politische Debatte gekommen. Ich würde zum Abschluss doch eins gerne noch wissen. Sie sind seit 15 Jahren mit Ihrem Partner zusammen und haben sich entschieden, nicht zu heiraten. Ist das eine bewusste Entscheidung gegen die Ehe?
Also erstens mal finde ich die Frage jetzt sehr persönlich, aber ich beantworte sie Ihnen trotzdem. Ich habe überhaupt nichts gegen Ehe, sondern ich habe für mich entschieden, ich war einmal verheiratet, das ist auch so wunderbar. Sie sehen, wie lang die Beziehung hält und sie ist sehr glücklich. Und mein Sohn sagt immer, einmal heiraten reicht, weil er in seiner Umgebung sieht, wenn Scheidungen anstehen, dass es auch sehr, sehr schwierig sein kann. Und er findet, wir sollten nicht heiraten, das wird uns glücklicher machen.
Das war heute im Dialog. Andrea Ypsilanti, herzlichen Dank an Sie.
Bitte schön.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Unter den Linden, Montag, 20.15 Uhr, unsere nächste Diskussionssendung. Schalten Sie rein, es lohnt sich.